Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Apologetik-Projekt, egal ob du das hier auf Spotify oder hier auf YouTube dir reinziehst. Herzlich willkommen. Wenn du das Video siehst, dann siehst du jetzt schon, ich bin nicht alleine in dieser Folge und ich habe nicht Simon bei mir, sondern lieben Merlin. Hi Merlin. Ja,
ja. Hi.
Grüß dich. So, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Freut mich. Die meisten, die uns schauen, werden dich vermutlich nicht kennen.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Was nicht daran liegt, dass du keinen tollen Content machst, sondern du bist noch nicht so lange auch unterwegs in dieser ganzen Social-Media-Welt, hast aber Kanäle. Also du hast einen YouTube-Kanal, du hast einen Insta-Kanal. Mackie Believes.
Genau, Mackie Believes. Ja, genau, der ist noch nicht so groß wie euer Kanal. Und ich würde auch sagen, vielleicht vom Inhalt nicht so professionell gestaltet, sondern eher ein bisschen persönlicher, aber genau, Mackie Believes, wo ich ein bisschen meinen Glauben teile. Und ja, genau.
Das heißt, du machst YouTube-Videos und du machst Shorts, oder? Und du machst
ja, genau. Also ich mache auf YouTube mache ich ein bisschen Longform-Content, also ein bisschen mehr Apologetik und auf Instagram ein bisschen was Persönlicheres. An sich, wenn ich vielleicht kurz einmal ausholen soll, wie das alles so gestartet hat. Meine Frau und ich, wir wohnen in Braunschweig und prompt, als wir hier in der Braunschweig gezogen sind, also wir kommen eigentlich vom Dorf ein bisschen weiter, da haben die Zeugen Jehovas vor uns geklingelt und haben uns ein bisschen ausgefragt über die Gottheit Jesu. Und ich fand das Gespräch so spannend, dass dann daraus sich so eine kleine Freundschaft oder eine gute Bekanntschaft entwickelt hat, wo ich dann mit dem Zeugen Jehovas auch zusammen mich jede Woche über 2 Jahre lang getroffen habe und wir über die Gottheit Jesu gequatscht haben. Und ja, dieses Gespräch habe ich oft verunsichert, weil ich einfach gemerkt habe, okay, theologisch kann ich da einfach nicht so viel entgegenwirken wie die Zeugen Jehovas, die wirken schon immer ein bisschen mehr vorbereitet. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe so eine Unsicherheit, eigentlich merke ich bei dem Gegenüber da, bei seinen Argumenten, bei den Zeugen Jehovas, da ist irgendwas komisch, weil ich konnte nie genau sagen, was genau komisch ist. Ich wusste immer theologisch ja genau, Jesus ist Gott. Das ist ja auch gerade die zentrale Botschaft des Christentums, dass halt Gott in Jesus Mensch wurde. Und habe mich dann einfach damit mehr befasst und mehr einfach die Bibel studiert, mehr geguckt, okay, was sagt wirklich das Christentum über die Gottheit Jesu? Und dann wirklich irgendwann später so ein 8-Seiten-Dokument an Bibelversen nur aufgelistet, wo die Gottheit Jesu belegt wird dran und dann ist was zugeschrieben. Und dann dachte ich, okay, das will ich irgendwie teilen, das will ich irgendwie nach draußen bringen. Wie kann man das aufbereiten? Und ich habe ein großes Faible auch für Grafikdesign und dachte, okay, ich kann vielleicht ein gutes Video daraus machen. Habe dann noch eins gemacht, das wurde aber nicht, das war ziemlich cringe, das Video, deswegen musste ich wieder runternehmen. Aber so begann das ein bisschen, dass ich halt versucht habe, okay, so einen Fuß in YouTube reinzusetzen, um mal zu gucken, kann man irgendwie gut theologische Inhalte auch grafisch aufbereiten. Und tja, daraus hat es dann irgendwann, das ist ja so dieser christliche typische Ansatz, Wahrheit und Schönheit, so ein bisschen, was halt viele Christen verfolgen, das ist auch mein YouTube-Banner, Wahrheit und Schönheit. Mhm. Tja, weil ich einfach auch diesen Wunsch habe, ich habe jetzt Sicherheit darin, dass Jesus Gott ist, dass Gott mich errettet hat und dass in Jesus Gott Mensch wurde. Und diese Sicherheit wollte ich einfach an andere Menschen weitergeben, auch in anderen Themen und einfach auch schön aufbereiten, weil ich glaube, dass das Christentum an sich schön ist und dass es sich lohnt, auch das schön aufzubereiten. Ich hoffe, dass es ansprechend aufbereitet ist.
Ich finde, es ist ja ansprechend, ja. Also
ja, genau.
Die Shorts, die du auf Insta machst,
ja.
Da merkt man schon, ne, dass du da ein bisschen ein Auge für hast, für die ganzen Grafiken.
Vielen Dank.
Ich fand dein Motto auch so interessant, weil das ja sehr eng auch verbunden ist mit unserem Motto. Also wir haben ja, das Christentum ist nicht nur schön, sondern auch wahr.
Ja, genau.
Also da kommen die beiden Begriffe vor bei uns. Von ja. dem her hast du recht, ne? Das sind zwei Begriffe, die in eine Symbiose zusammengehören.
Genau, glaube ich auch.
Und das hat mich angesprochen, auch deine apologetischen Inhalte. Du hast in letzter Zeit einige apologetischen Themen auf Instagram veröffentlicht. Dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann habe ich dich gefragt, hey, hast du nicht mal Bock auf eine Podcast-Folge?
Ja. Ne? Genau.
Und jetzt sitzen wir heute hier.
Ja.
Und wer den Titel gelesen hat, der sieht schon, wir unterhalten uns heute nicht über irgendwie die stärksten Argumente oder die wichtigsten Argumente, sondern über die most underrated Argumente für die Existenz Gottes. Und dazu möchte ich erstmal sagen, es gibt nicht nur 3 oder 4 Argumente Ja, manche kriegen vielleicht immer so dieselben Sachen, das kosmologische Argument, das ist definitiv nicht underrated. Ja. Das ist sehr, sehr populär. Das Feintuning-Argument ist definitiv nicht underrated. Das ist sogar eines der, würde ich sagen, stärksten Argumente insgesamt.
Glaube ich auch.
Ja. Das Feintuning-Argument. Selbst Christopher Hitchens, glaube ich, hat das damals mal gesagt. Es ist für ihn das beeindruckendste und schwierigste Argument des Theismus. Aber es gibt da viele weitere. Viele, viele weitere Argumente. Und deswegen haben wir uns beide jeweils ein Argument rausgesucht, von dem wir sagen, das ist das most underrated. Jetzt warten vielleicht manche schon, was wird das sein? Ich würde einfach mal sagen, Merlin, ich frage dich mal zuerst.
Ja,
was ist
gerne.
Das most underrated Argument für die Existenz Gottes?
Meiner Meinung nach, also ja, ich stimme da voll zu, dass das Feintuning-Argument, das ist auch das Argument, was mich am meisten überzeugt. Das ist auch zurzeit chronologisch das erste Video auf meinem YouTube-Kanal und auch das, wo ich am meisten Zeit reingesteckt habe. Ich habe, glaube ich, fast ein Jahr daran gesessen, das zu skripten nur und daran so ein bisschen zu arbeiten, weil ich glaube einfach, dass da sehr viel rauszuholen ist und dass das halt auch sehr gut verständlich gemacht werden kann. Aber wie du schon sagst, also es ist halt nicht sehr underrated, weil es sehr bekannt ist und auch sehr leicht zugänglich ist, würde ich sagen, und deswegen auch oft benutzt wird. Und mein, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, als du es gesagt, also mich gefragt hast, was ist so mein most underrated Argument. Und was ich zurzeit immer wieder merke, so persönlich für mich, was mich am meisten überzeugt und was ich meistens gar nicht so merke, ist mein persönliches Zeugnis. Also, dass ich einfach merke, okay, der Heilige Geist wirkt in mir. Aber es ist halt ein Argument, das kannst du schlecht anderen beibringen. Also du kannst halt sagen, also nicht oder nicht sagen, hier, glaub mal an Jesus, weil der mich so krass innerlich überzeugt. Da kannst du keinen Syllogismus oder sowas gut rausbauen oder irgendwie ein Argument, was andere gut überzeugt. Deswegen, ich glaube, was die meiste unterschätzte Schlagkraft hat, also most underrated für mich ist zurzeit das Kontingenzargument. Mhm. Also die Antwort auf die Frage, okay, warum existiert überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts? Warum gibt es überhaupt diese Welt und uns? Und warum existiert einfach nicht nichts? Das würde ich sagen, das hat für mich zurzeit die meiste Schlagkraft, weil du einfach, wenn du das als Atheist ablehnst, musst du schon sehr viel aufgeben, würde ich sagen. Also du musst schon an deinem Weltbild sehr viel aufgeben und komische Sachen annehmen, wohingegen dann der Schritt zu Gott von dem Kontingenzargument irgendwann sehr leicht wird. Deswegen würde ich sagen, das Kontingenzargument zurzeit finde ich sehr spannend, aber wie du schon sagst, es gibt nicht nur ein, zwei Argumente. Ich habe mich auch in letzter Zeit ein bisschen mehr befasst mit dem Bewusstsein, was ich sehr spannend finde. Ich habe dann irgendwann was gelesen von dem psychophysikalischen Argument, was ich noch nie gehört habe, wo ich auch dachte, okay, es gibt so viel Argumente irgendwie, die so viel tiefer gehen als das, was ich noch gerade weiß. Und ich glaube, dass es bestimmt viel mehr, also most underrated Argumente gibt als das Kontingenzargument. Aber für mich einfach ist es zurzeit das most underrated, weil dass ich auch Nicht-Christen sehr gut mitgeben kann und was halt nicht dann irgendwann so sehr krass abschweift wie das psychophysikalische Argument über das Bewusstsein oder sowas.
Ja. Also das hast du gesagt, das Kontingenzargument beschäftigt sich mit der Frage, warum existiert überhaupt irgendwas? Und nicht nichts. Jetzt könnte ja ein Laie vielleicht sagen, okay, aber das ist ja quasi das kosmologische Argument, weil da geht es ja auch irgendwie darum, dass es irgendwie einen Anfang geben muss für unsere Realität. Wie würdest du jetzt den Unterschied, oder würdest du vielleicht mal erklären, was ist denn dann das Kontingenzargument? Also es ist ja nicht das kosmologische Argument. Das kosmologische Argument ist ja, alles, was beginnt zu existieren, hat eine Ursache, das Universum begann zu existieren, ergo hat das Universum eine Ursache. Aber das ist es ja nicht.
Genau, das ist ja das Kalam-kosmologische Argument, so wie es William Lane Craig formuliert. Und ich glaube, auch dieses Argument stiehlt dem Kontingenzargument oft die Show, weil ich würde sagen, es ist schon sehr ähnlich und das Kontingenzargument ist ja auch in einer gewissen Weise das, oder es ist ja auch ein kosmologisches Argument, aber halt nicht das, was man meistens so kennt. Also meistens kennt man ja das Kalam-kosmologische Argument. Und ich finde auch, dass Kalam ist sehr überzeugend und auch sehr zugänglich. Aber das Kontingenzargument ist nochmal ein bisschen metaphysischer. Also es geht immer ein bisschen mehr dieser Debatte aus dem Weg, okay, gab es einen Urknall, was ist mit infiniten Regress, also wenn man unendlich in die Vergangenheit geht mit Ursache und Wirkung. Mhm. Und ich habe auch auf meinem Kanal ein Video zu dem Kalam-kosmologischen Argument und ich war überrascht davon, dass oft angegriffen wurde, in der Weise, dass halt gesagt wurde, die Urknalltheorie ist ja schon längst widerlegt. Und da dachte ich so, okay, krass, dass Menschen das angreifen. Und solche Antworten hatte ich auf dem Kontingenzargument eigentlich gar nicht. Also da gab es sehr wenig Pushback, weil ich glaube auch, dass man so aus den philosophischen Laien da wenig Pushback geben kann. Und
würdest du es kurz formulieren, das Argument?
Genau, also, ja,
genau. Das eigentlich nicht, das Kontingenzargument.
Ja,
genau.
Ja, ich glaube, der erste Schritt ist der komplizierteste Schritt, und zwar einmal festzusetzen, was meint überhaupt Kontingenz, weil Kontingent ist so der Begriff, mit dem das ganze Argument arbeitet. Kontingent beschreibt eigentlich nur irgendwie Dinge, die existieren, aber nicht existieren müssen. Zum Beispiel mein Stift hier, der existiert genau so, aber er müsste nicht existieren. Also das kann man sich auch gut vorstellen, dass er einfach nicht existiert. Das ist möglich. Wenn jetzt keiner ihn hergestellt hätte, könnte er auch einfach nicht existieren. Und es gibt aber einen Grund dafür, warum dieser Stift genau so existiert und nicht anders. Und das meint einfach Kontingent. Also Dinge, die so existieren, aber nicht so existieren müssen. Und jetzt kann man sich vorstellen, okay, dieser Stift, der ist kontingent. Das heißt, er hat eine Erklärung, warum er genau so existiert und warum nicht anders. Und das kann man eigentlich auf alle kontingenten Dinge anwenden. Also alles in unserem Alltag, würde ich sagen, ist irgendwie kontingent. Jetzt, das Haus, das Mikrofon, das sind alles Dinge, wo wir uns vorstellen können, die könnten auch nicht existieren, wo wir erklären müssen, aber warum diese genau so existieren. Und was ich immer noch einen hilfreichen Schritt danach finde, ist zu sagen, okay, wenn wir einfach zum Beispiel die Anzahl aller Stifte der Welt nehmen, also wir nehmen alle kontingenten Stifte der Welt zusammen, dann haben auch diese wieder eine Erklärung. Und wir kommen irgendwie nicht darum rum zu erklären oder zu sagen, okay, diese Gruppe von Stiften muss eine Erklärung haben. Also je mehr Stifte wir hinzufügen zu dieser Gruppe an Stiften, das macht nicht die Erklärungsnotwendigkeit wett. Das kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen. Ich finde das ein bisschen hilfreicher. Zum Beispiel wir Menschen, also die Gruppe aller Menschen der Welt hat oder ist abhängig oder hat als Erklärung den Planeten Erde. Das ist sozusagen, wovon wir abhängen. Und jetzt kann man sich vielleicht auch vorstellen, okay, was passiert denn, wenn wir die Gruppe aller kontingenten Dinge zusammennehmen? Also wir machen eine Gruppe auf und dann packen wir alles rein, was kontingent ist, also irgendwie nicht so existieren muss, aber existiert. Also Menschen, Stifte, die Welt, das Universum. Und dann stellen wir sehr leicht fest, okay, dass auch diese Gruppe an allen Dingen irgendwie eine Erklärung braucht. Also genau, und da stellt sich dann die Frage, was ist diese Erklärung? Wenn es jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, okay, die Erklärung ist auch wieder was Kontingentes, dann gehört diese Erklärung ja doch irgendwie wieder zu der Gruppe an kontingenten Dingen und erklärt nicht sozusagen von außen, was diese Gruppe sozusagen für eher hervorgebracht hat. Es muss also etwas nicht Kontingentes sein. Und ich glaube, da kommt dann der zweite Begriff, den man da noch erklären sollte, Notwendigkeit ins Spiel. Das ist etwas, was aus sich selbst heraus existieren muss, also was seine Erklärung sich selbst ist sozusagen. Es klingt ein bisschen abstrakt, aber manche Philosophen sagen beispielsweise, dass Zahlen das sind. Also Zahlen existieren einfach notwendig aus sich selbst heraus, auch wenn sozusagen es nichts geben würde, wäre die 1 mal noch 1. Und ich glaube, bis hierhin kann jeder Atheist mitgehen. Also jeder Nichtgläubige kann sagen, okay, ich gehe so weit mit dir, Merlin, oder mit dir, Dave, zu sagen, ja, ich glaube, das stimmt, es gibt irgendwas außerhalb dieser Welt, was sozusagen das Fundament unserer Existenz ist. Das muss jetzt erstmal speziell kein Gott sein oder irgendwas. Es können auch Zahlen sein. David Hume hat gesagt, dass es das Universum selbst ist. Also es ist einfach das Universum sozusagen die Grundlage von unserer Existenz ist. Und ich glaube, das macht das Argument auch sehr underrated, dass halt alles, was ich gerade erklärt habe oder versucht habe, da kann jeder Atheist mitgehen. Das war jetzt ein bisschen erstmal philosophisch anstrengend, darüber nachzudenken. Aber bis hierhin kann jeder sagen, okay, das glaube ich auch. Und von da aus kann man dann sozusagen Eigenschaften dieses Fundament unserer Existenz nochmal ein bisschen mehr ausarbeiten. Sollen wir darauf schon eingehen oder hast du nochmal Sachen, wo du sagst, hey, da hat jetzt vielleicht der Zuschauer oder die Zuschauer noch bis hierhin Fragen? Ich hoffe, ich kann das ein bisschen gut erklären.
Das war einleuchtend. Also mich hat es sehr erinnert an mein Mathestudium. Da gibt es so eine Lehre von Potenzmengen. Da ist auch so eine, man hat so verschiedene Objekte, dann in die rein, dann kann man verschiedene Kombinationen daraus bilden, aber die bilden dann wieder eine eigene Menge. Und es gibt da, glaube ich, so ein virales Video von diesem prominenten Online-Mathe-Tutor, der das immer auf so einem Whiteboard macht, der dann mit der leeren Menge das macht. Ne?
Die Menge der leeren Menge.
So ähnlich ist das ja. Ne? Egal, welche Menge ich dann nehme, am Ende habe ich wieder eine Menge, die irgendwie wieder eine Erklärung braucht. Ne? So ungefähr, egal wie ich das kombiniere, so hast du es ja beschrieben. Ne? Egal, wie viele Objekte ich jetzt da reinpacke, das ist immer kontingent.
Genau.
Das braucht immer eine Erklärung. Was meine Frage jetzt noch an dieser Stelle wäre, wenn du von Erklärung sprichst, meint das Ursache-Wirkung? Oder welche Form von Erklärung würdest du sagen, ist das? Also braucht es eine Ursache oder braucht es eine andere Form von Erklärung?
Ja, da gibt es verschiedene Ausführungen, aber ich würde schon sagen, dass es was, also es ist einfach eine Erklärung ist, also eine Erklärung, die das vollumfassend erklärt.
Und also auf logischer Ebene quasi?
Ja, genau, ja. Mhm. Ja. Und ich glaube, gerade bei solchen Begriffen, da habe ich immer noch Selbstschwierigkeiten, weil du musst wissen, also ich bin selbst kein krasser Apologet oder Philosoph oder Theologe oder sowas. Gerade was diese Diskussion angeht, da bin ich meistens noch ein bisschen unsicher, weil da gibt es ja auch ganz viele verschiedene sozusagen Definition, was ist überhaupt eine Erklärung, was ist eine Ursache, wann darf man was sagen und sowas. Und ich glaube, das Kalam-kosmologische Argument, das spricht eher von dieser, von einer Ursache. Mhm. Und das Kontingenz eher, also das Kontingenzargument eher über eine Erklärung, die einfach das, die kontingente Dinge erklärt, vollumfassend, also genau sagt, warum ist es so und nicht anders? Und aus meiner persönlichen laienhaften Sichtweise würde ich sagen, das hat ja schon was zu tun mit Ursache und Wirkung. Also es braucht ja eher sozusagen den Menschen als Ursache, der den Stift als Wirkung hervorbringt.
Ich finde es sogar noch stärker. Also ich stimme dir zu. Ne? Ich glaube, dieser Begriff ist für Laien oft nicht richtig greifbar. Aber ich finde ihn, deswegen finde ich das Kontingenzargument auch noch interessanter als das Kalam-kosmologische Argument, weil er weiter ist. Also wir können von Ursache-Wirkung sprechen, aber es ist irgendwie noch mehr.
Ja.
Die Ursache-Wirkung erklärt noch nicht zum Beispiel den Begriff der Notwendigkeit und so weiter. Ne? Den muss man dann immer noch hinzufügen. Auch William Lane Craig macht das ja dann teilweise. Da muss man noch Sachen anfügen. Dann spricht er ja auch, dass man dann dieser Ursache Eigenschaften gibt, irgendwie persönlich und so weiter. Ja. Ne? Und da kommt dann wieder dieser Kontingenzbegriff so ein bisschen zu tragen. Aber deswegen finde ich das Kontingenzargument so interessant, weil es eigentlich gleich zu dem Punkt springt. Man sagt, reden wir gleich über Kontingenz. Weil da können wir Ursache, Wirkung mit reinnehmen. Ne?
Ja.
Also finde ich interessant, erstmal sich anzugucken, ne, um nur, dass man Leute das verstehen. Also das ist nicht nur Ursache und Wirkung. Es ist eigentlich ein weiterer Begriff. Ne? Es geht wirklich um die Wesenseigenschaft von Dingen an sich.
Ja.
Kontingent oder notwendig oder genau. Ja. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion auch auf Instagram als kleine Anekdote mit Einspunk. Das ist ein evangelischer Pfarrer, der auch Instagram-Arbeit macht. Und der hat auch einen Beitrag gemacht, dass er nicht glaubt, dass Gott existiert. Da habe ich so gedacht, okay.
Ja. Spannend. Ja.
Und dann irgendwie halt, ne, er ist irgendwie der Grund allen Seins, aber er existiert nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dass ich das nicht ganz verstehe. Dass ich das Gefühl habe, da ist ein Kategoriefehler im Unterlaufen.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, weil wenn Dinge existieren, dann sind sie ja kontingent. Und da habe ich widersprochen, habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Ja. Und das ist eigentlich das, was du in deinem oder was du ja auch erklärt hast. Ne? Es geht nicht um die Frage, ja, alles, was existiert, ist kontingent.
Ja.
Sondern die Frage ist, gibt es etwas, das nicht kontingent ist?
Ja, genau. Ja.
Notwendig ist.
Ja.
Und er hat dann gesagt, nee, er lehnt es ab. Er glaubt nicht an notwendige Existenzen. Mhm. Aber das wird dann, wie du vorher auch schon gesagt hast, ne, da muss man in seinem Weltbild dann einiges, anpassen, wenn man von vornherein sagt, nee, es gibt keine notwendigen Dinge.
Ja, genau, ja. Das ist ja, also das ganze Argument basiert ja auf dem Prinzip des hinreichenden Grundes. Das kann man nochmal vielleicht googeln, wenn man ein bisschen mehr darüber wissen will. Aber das Argument, so wie es zuerst zu mir gekommen ist, ist über Leibniz, den Mathematiker. Und der formuliert dieses Prinzip des hinreichenden Grundes schon sehr stark. Also der, ich glaube, seine Formulierung impliziert das, was der Pfarrer meinte. Also, dass alles, was existiert, irgendwie dann doch kontingent ist. Und deswegen wird das in moderneren Formen eher ein bisschen abgeschwächt. Also, dass dann sozusagen die erste Prämisse oder dieses Prinzip so ausformuliert wird, dass man sagt, okay, alles, was existiert, hat entweder eine kontingente Ursache oder existiert aus sich selbst heraus. Und ich würde sagen, genau, also es gibt Dinge, die existieren einfach notwendig, die müssen so sein, aber die müssen auch existieren, also die müssen Existenz haben, damit es überhaupt kontingente Dinge geben kann.
Genau, also Leibniz ist da eine gute Anlaufstelle. Kleiner Funfact an der Stelle für alle Interessierten, die Leibniz-Kekse, kennt man ja, ne? Die haben tatsächlich was mit dem Mathematiker Leibniz zu tun.
Ja.
Ja. Also die sagen Leibniz, das wird doch irgendwo schon mal gesehen. Leibniz, ja. Das ist tatsächlich ein Zusammenhang.
Also, ja, genau, der ist das.
Genau, das heißt Kontingenz, ne, wir reden von Existenzen, notwendige Existenzen. Wenn wir jetzt sehen, aha, auch wenn wir die ganze Menge von kontingenten Dingen zusammennehmen, dann ist eben die Frage, ne, die sind aber nicht in sich selbst erklärend.
Genau, ja.
Ja. Okay, und was macht das Argument dann weiter? Jetzt haben wir ja noch nicht Gott. Also jetzt ist ja, könnte man sagen, okay, dann haben wir halt keine Erklärung.
Ja, genau. Jetzt kann man vielleicht sagen, okay, als Atheist, na gut, das sind vielleicht einfach, vielleicht sind Naturgesetze notwendig und die erklären diese kontingenten Dinge oder Zahlen oder das Universum oder es gibt ein Multiversum oder sowas. Manche sagen auch zum Beispiel, dass es ein Quantenvakuum ist oder sowas, das alles Existenzielle erklärt. Und ich glaube, hier lohnt sich dann sehr stark drüber nachzudenken, okay, was muss dieses notwendige Ding haben? Also was muss es können, wie muss es sein? Und um diese ganze Blase an kontingenten Dingen zu erklären, muss es ja sozusagen, wie wir schon gesehen haben, über diese Dinge hinausgehen. Also wenn es selbst in irgendeiner Weise Teil dieser kontingenten Dinge ist, dann kann es das nicht erklären, weil es dann sozusagen Teil dieser Blase wäre. Also es muss darüber hinausgehen. Und ich glaube gerade so, also ich persönlich glaube an die Urknalltheorie und ich glaube, diese zeigt auch, dass unser Universum, also Raum, Zeit und Materie, kontingent sind. Das heißt, sie müssen nicht existieren, sie haben irgendwann ihren Anfang gefunden und könnten auch theoretisch gar nicht existieren oder anders sein. Das heißt, auch sie sind kontingent und das sagt uns über das notwendige Ding, dass dieses auch über diese Dinge hinausgehen muss oder die erklären muss. Also es darf nicht zeitlich, nicht materiell und nicht räumlich sein. Und das würde meines Verständnisses nach auch auf so einem Quantenvakuum zusprechen. Und was ich immer noch sehr spannend finde, zu sagen, okay, könnte so ein Vakuum oder Zahlen, können die irgendwas tun? Also haben die irgendwie Willensfreiheit? Haben die einen Willen überhaupt? Können die irgendwas machen? Und ich habe noch nie eine Zahl irgendwas tun sehen, aus sich selbst heraus.
Sie bringt Schüler zum Weinen.
Ja, genau, das vielleicht. Ja, ja, genau. Also würde ich auch
aber
sagen.
Aber aus sich selbst heraus.
Ja, das stimmt. Also würde ich auch sagen, dass aus sich selbst heraus diese notwendige Sache einen Willen haben muss. Und ja, also können wir sagen, es muss etwas Notwendiges, Existierendes geben, was einen freien Willen hat, Dinge zu tun und über Raum, Zeit und Materie hinausgeht. Und ich finde, dann kommt man schon sehr stark an das, was die meisten Menschen unter Gott verstehen würden oder die meisten abrahamitischen Religionen. Und das macht es halt so spannend, finde ich, dass man halt immer näher oder immer mehr über diese notwendige Ursache oder über dieses notwendige Fundament nachdenken kann und immer mehr rangedrückt wird an die Definition Gottes. Und das finde ich so stark, dass man halt als Atheist auch mitgehen kann, diesen Schritt, okay, es muss dieses Fundament geben. Und dass man dann eigentlich so ganz leicht gezwungen wird, immer Schritt für Schritt so an Gott mehr zu denken. Das finde ich, macht es so spannend, ja.
Besonders war das Kontingenzargument ja auf der Gedankenebene basiert. Und da ist ja der große Unterschied zum kardan-kosmologischen Argument.
Genau.
Wie du vorher gesagt hast, da muss man dann viel naturwissenschaftliche Diskussionen führen und so weiter. Ja. Und das Kontingenzargument geht ja weg davon. Es sagt,
ja,
ist ganz egal, genau, was da genau passiert ist.
Ja,
ja. Das ist für mich nicht entscheidend.
Ja, genau. Ja,
nur, dass es einen reellen Raum gibt mit kontingenten Dingen.
Ja.
Und das findet also sehr stark erstmal in der Gedankenwelt statt. Mhm. Du hast schon gesagt, ne, auch Zahlen und so weiter. Da muss man sich dann fragen, okay, sind die kontingent oder nicht? Sind die notwendig? Ja. Aber eben, es gibt ja auch Objekte in der Gedankenwelt, die kontingent sind.
Mhm.
Ne, und das macht das Kontingenzargument, finde ich, so spannend, weil wir eben nicht nur sprechen über Natur, Schmetterlinge, Bäume, sondern wir sprechen ja auch über imaginäre Dinge. Ja. Sind die kontingent, ne, oder sind die notwendig?
Ja.
Und wenn man das dann irgendwie alles reinpackt, dann spart man sich da die ganzen naturwissenschaftlichen Diskussionen.
Ja, genau, voll.
Das ist halt Philosophie, ja.
Ja, genau, leider, also was ist leider, aber ich hoffe, niemanden abgehängt zu haben in sozusagen der ersten Stufe, die ich gesagt habe. Aber es wird dann, glaube ich, sobald du diesen Begriff kontingent definiert hast, sehr leicht in der Diskussion dann weiterzuarbeiten, sozusagen an dem Argument. Aber es kann halt auch leicht jemanden abhängen.
Ja, das Spannende am Kontingenzargument für mich persönlich, wo ich eine kleine Brücke schlag, kurz zu meinem Argument, ist, ich sehe eine starke Verbindung zum ontologischen Argument.
Ja.
Das ist so mein Favorite. Ne?
Ja.
Ist, ich weiß, das ist ein Argument, das die Gemüter sehr spaltet.
Ja, ja.
Manche sagen, es ist völliger Unsinn. William Lane Craig hat vor kurzem ein Video
veröffentlicht,
in dem er sagt, er hat seine Meinung geändert.
Ja.
Er glaubt, es ist gerade das, ich glaube, Plantinger, die Plantinger-Variante,
ja,
ist für ihn absolut mittlerweile plausibel. Da war ich ganz froh, weil ich dachte,
ja, sehr schön. Ja.
Wenn William Lane Craig das sagt, dann kann fast keiner
plausibel
widersprechen.
Ja.
Und das Interessante ist ja auch, dieses Argument, das ontologische Argument, findet ja auch erstmal in der Gedanken- und Philosophiewelt statt, ohne einen Einfluss von außen, was ja eigentlich der Ursprung von diesem Argument ist.
Ja.
Also um kurz einzuführen für die Leute, die es nicht kennen, das ontologische Argument sagt, je nachdem, welche Variante man nimmt, aber mal ganz grob zusammengefasst, wir können Gott denken oder wir können, sage ich mal, darüber nachdenken, dass es einen Gott geben kann.
Mhm.
Ne? Und dieser Gott hat bestimmte Eigenschaften. Und zwar, besonders klassisch nach dem Anselm-Argument, Gott ist das Wesen, über das größer hinaus nichts gedacht werden kann. Er sagt dann zwar im selben Werk noch, selbst dahin komme ich ja gar nicht, also ich kann ihn auch nicht denken,
ja,
aber über ihn hinaus kann auch nicht gedacht werden.
Mhm.
Und das ist dann die Definition von Gott quasi. Und wenn das so ist, dass wir den aber trotzdem denken können, dass der in unserer Gedankenwelt existieren kann, dann muss er auch in der reellen Welt existieren, weil wenn er die Eigenschaft der Existenz nicht hätte, könnte ich mir ein Wesen denken, das größer ist oder großartiger ist, nämlich ein Wesen, das dieselben Eigenschaften hat und existiert.
Ja.
Und damit sagt quasi die klassische Anselm-Variante, naja, dann muss Gott, wenn er im Verstand existiert, nach dieser Definition, ein Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, dann muss er auch in der Realität existieren. Und das Interessante bei Anselm finde ich, wenn man den Proslogion liest, dass ja tatsächlich sein Wunsch ist, eigentlich eine ganz auch individuelle Sache. Deswegen fand ich das so schön, was du vorher über deinen Kanal gesagt hast. Du verbindest deine individuellen Glaubenserfahrungen und Gedanken mit diesen sehr wissenschaftlichen und philosophischen Dingen. Das macht Anselm auch. Eigentlich geht er davon aus, hey, ich wünsche mir eigentlich eine stärkere Gottesbegegnung. Ich wünsche mir, Gott mehr zu erkennen. Mhm. Und dann merkt er aber dann sind so viele Faktoren von außen und so viele Dinge, die ich mit einbeziehen müsste, wie zum Beispiel beim kardan-kosmologischen Argument, ne, so ganz viele Fakten und so. Und ich will einfach nur Gott selber anschauen.
Mhm.
Und daran irgendwie erkennen, wer er ist und ob er ist. Und das macht er dann. Ne? Er sagt, ich schaue mir nur den Gottesbegriff an.
Ja.
Das finde ich so interessant, weil das so für mich eine Parallele ist zum Kontingenzargument. Ich gehe mal weg von diesen äußerlichen Einflüssen und sage, kann ich mir das denken?
Ja, genau. Ja, voll. Ja. Erstmal lieb, dass du mich mit Anselm von Canterbury vergleichst. Das ist schon mal... Dankeschön. Nein, aber...
Top.
Ja, genau. Aber voll. Also es ist... passt irgendwie so, ne? Also wenn du jemandem das Kontingenzargument beigebracht hast, dann passt es irgendwie rein, auch über das ontologische Argument zu reden. Und wir haben uns ja jetzt nicht irgendwie abgesprochen vor oder so, sondern es ist einfach jetzt sozusagen Zufall, dass das so gut zusammenpasst. Und ja, es stimmt, es ist einfach gedanklich dass man auf einen Gott schließen kann. Was ich mich immer gefragt habe, Alex O'Connor, ein atheistischer YouTuber, der hat das mal gesagt als Gegenargument. Ja, aber was ist denn mit der maximal größten Pizza zum Beispiel? Mhm. Also ich könnte mir auch vorstellen, die beste beste Pizza der Welt mit Pepperoni drauf, mit allen feinsten Salami-Arten und sowas und sozusagen die bestmögliche Pizza, über die hinaus nichts gedacht werden kann.
Hm.
Würde das sozusagen auch dafür sprechen, dass es diese bestmögliche Pizza gibt? Oder würdest du dagegen pushen und sagen, nee, Alex O'Connor, ich habe da noch ein paar Gedanken zu?
Also ich würde mir wünschen, dass es die bestmöglichste Pizza gibt. Für mich
ja, das glaub ich,
die bestmöglichste Pizza, die existiert schon. Nämlich die Sucuk-Pizza von meinem Döner.
Oh ja, dieses, ja. Okay.
Aber tatsächlich ist dieser Einwand von Alex O'Connor ja gar nicht so so neu. Mhm. Es gibt zwar kein offizielles Pizza-Argument, aber es gibt das Insel-Argument von Gaunilo. Das war sogar ein Zeitgenosse dann von Anselm, der hat gesagt, oh, da habe ich gleich ein Gegenargument. Ich kann mir die wunderbarste Insel denken.
Ja, genau, zum Beispiel, ja.
Und dann existiert die auch. Und Anselm antwortet darauf und sagt, nee, das funktioniert nicht. Und da kommt jetzt ein bisschen das mit der Kontingenz rein, weil er sagt, wir müssen auch über notwendige Dinge sprechen. Und dieses Argument, das ich bringe, funktioniert nur bei genau dieser Definition, ein Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Also er sagt ja auch nicht, es geht um einen Gott, über den hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Oder über einen Hund. Also er klassifiziert ja diesen Begriff gar nicht.
Ja.
Interessant ist, dass auch in seiner Argumentation sich der Begriff ändert. Er sagt einmal dasjenige, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und dann sagt er mal das Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das heißt, er sagt, wir sind hier auf einer philosophischen Begriffsebene. Ich klassifiziere das gar nicht als ein Objekt. Ich muss gar nicht das Gott nennen, sage ich mal. Sondern und da kommen wir, glaube ich, so ein bisschen in die Spannung auch zum Kontingenzargument. Wir reden über eine notwendige Sache.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, ist das Kontingenzargument, und das wäre für mich tatsächlich auch eine Überlegung in meinem Masterstudium jetzt, das tatsächlich als meine Abschlussarbeit zu machen,
cool. Im
Prinzip eine Brücke zwischen dem Kontingenz und dem ontologischen Argument. Weil ich glaube, wenn man das Kontingenzargument zuerst nimmt und die Notwendigkeit und Kontingenz darstellt und das nutzt für das ontologische Argument, dann ist die Lücke von Anselm von Canterbury so ein bisschen geschlossen.
Ja, spannend.
Das heißt, wenn man sagt, okay, es muss ja notwendige Dinge geben, wir reden über Kontingenz und so weiter, jetzt sagen wir, es gibt ein nicht kontingentes Ding, das können wir aber denken, dann bin ich wieder bei Anselm. Dann sage ich, okay, dann gehen wir doch mal davon aus, weil dann reden wir nicht mehr über Inseln, weil eine Insel ist immer noch kontingent.
Mhm.
Ich kann mir die Insel auch nicht denken.
Ja.
Aber das Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, wenn das nicht kontingent ist, dann ist der erste Punkt schon mal fix.
Ja, voll,
ist notwendig.
Voll der spannende Gedanke, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Dann kannst du einfach das Video als deine Masterarbeit abgeben.
Ja, genau.
Kannst du einfach sagen, hier, das ist es. Nein, Spaß.
Nein. Dann gehen die Hälfte der Credits aber an dich, ne?
Ja, danke schön.
Das wird dann schwierig.
Ja.
Muss ich auch noch einschreiben müssen.
Das finde ich
spannend, ne? Dieses im Prinzip zu sagen, nee, es geht ja gar nicht darum, ja, ich denke mir halt den größten Gott. Sondern eigentlich geht es hier genau um diese Frage: Kontingenz und Notwendigkeit. Und da würde ich sagen, ist dann dieses Pizza- und Insel-Argument eben nicht mehr gültig, weil egal wie toll eine Pizza ist, sie bleibt kontingent.
Ja.
Egal wie toll eine Insel ist, sie bleibt kontingent. Und dieses Wesen, über das hinaus nichts Größeres gesagt werden kann, ist aber notwendig.
Notwendig, ja.
Nicht kontingent.
Dann würde es ja auch bedeuten, was ja eigentlich auch voll logisch ist, dass Notwendigkeit besser ist als Kontingenz. Also, dass man sozusagen sagt, okay, wenn etwas existieren muss, ist es besser, als wenn es nicht existieren kann. Und das passt ja irgendwie auch. Also das kann man sich vorstellen, dass es besser ist, zu existieren, als nicht zu existieren zu können.
Genau, so würde zum Beispiel Gödel das machen. Also Gödel ist, würde ich sagen, die formal stärkste Form des ontologischen Argumentes.
Aha.
Und Gödel sagt im Prinzip, Gott ist ein Wesen, das alle positiven Eigenschaften besitzt. Und wenn ich diesen Begriff positive Eigenschaften nehme, dann impliziert der notwendige Existenz.
Spannend.
Genau, also Gödel hat das tatsächlich nochmal mehr formalisiert, eigentlich auch in dieser Richtung, wie dein Kontingenzargument geht und sagt, wir müssen das explizit machen.
Ja.
Anselm hat das so ein bisschen implizit oder nicht ganz so stark formuliert. Und Gödel sagt, ich mache das stärker klar, positive Eigenschaften im Maximum impliziert notwendige Existenz.
Ja. Spannender Gedanke irgendwie, ja voll.
Genau. Und wenn es möglich ist, dass er existiert, dann existiert er eben notwendigerweise. Es ist möglich, dass Gott existiert, also existiert Gott notwendigerweise.
Ja, ja cool. Dann haben wir jetzt ja Gott bewiesen.
Genau. Ja, es ist interessant tatsächlich. Das Witzige ist ja, ich glaube, dass ja diese Beweise gültig sind.
Ja.
Das Ding ist nur, das Wesen des Glaubens, so wie wir sehen, ist ja erstmal in sich selber offensichtlich nicht nur rational.
Mhm. Ja.
Und der Mensch ist selber nicht nur rational.
Ja.
Also ich glaube tatsächlich, bisher ist es auch so, zum Beispiel das Argument von Gödel wurde bisher nicht widerlegt, meines Wissens.
Mhm.
Also auf formaler philosophischer Ebene.
Ja.
Das heißt, es muss philosophisch momentan als gültig gelten.
Ja.
Aber Menschen sind halt nicht Maschinen.
Mhm.
Die sagen halt, erstens durchsteige ich das vielleicht nicht. Also ich meine, das Argument von Gödel ist auch wirklich sehr schwierig.
Ist das dieses mathematisch formulierte? Also was
ja.
Genau. Dann ist es schwierig zu verstehen, ja.
Das ist sehr schwierig zu verstehen. Ja. Und das heißt, es ist schon mal da gar nicht groß anwendbar, sage ich mal, in der Hinsicht, dass ich sagen kann, das überzeugt dich jetzt automatisch, nur weil es formal gültig ist. Ja. Weil jemand kann sagen, ich verstehe es einfach nicht. Oder
ja, genau.
Ja, ich kann dem Schluss nicht folgen oder so etwas. Dann wird es natürlich als Argument, Gott zu beweisen, nicht mehr effektiv. Ne, jedenfalls nicht für den, der es halt nicht durchdenkt oder versteht.
Mhm.
Das sind, glaube ich, auch die schwierigen Dinge bei diesen Argumenten, die wir heute nennen. Also, das erfordert vom Gegenüber, dass man mitdenkt.
Ja, ja, voll, ja.
Ne, du hast jetzt vorher den Heiligen Geist gesagt, für dich auch eine sehr starke, ein sehr starkes Argument,
ja.
Ein individuelles Argument, da muss ich aber nicht mitdenken, unbedingt. Mhm. Ich kann das im Nachhinein reflektieren, ich kann das im Nachhinein einordnen, aber es ist ein Erfahrungsargument.
Ja.
Und das ist natürlich anders als jetzt unsere Gedankenargumente hier.
Ja, genau, ja. Ja, voll. Ich habe auch letztens gehört, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ausgesprochen wird, den Presupp, also Präsuppositionalismus.
Ja.
Da habe ich mich ein bisschen verunsichern lassen von, weil ich den Ansatz eigentlich sehr gut fand, dass man halt sagt, okay, wenn wir anfangen, Gott beweisen zu wollen, stellen wir sozusagen Gott irgendwie auf die Anklagebank. Also wir sagen hier, wir müssen Gott verteidigen, weil er von den Atheisten angeklagt wird und die sagen, es gibt ihn gar nicht oder er ist schlecht oder sowas und wir müssen sozusagen für Gott eintreten und ihn verteidigen. Und da sagte ich auch immer nach, okay, ja, stimmt, irgendwie tun wir das ja mit klassischer Apologetik so ein bisschen oder tue ich das manchmal so ein bisschen, dass ich mich so ein bisschen rechtfertige für Gott oder denke ich muss irgendwie für Gott gerade so ein Sprachrohr sein und ihn verteidigen. Und fand ihn erstmal ein bisschen ansprechend, deswegen, weil ich eigentlich auch persönlich durch Apologetik zum Glauben gekommen bin, mich da auch ein bisschen verunsichern lassen von, weil ich dachte so, okay, passt das? Also ist Präsuppositionalismus korrekt? Ich hätte dann halt nur gesehen, dass es halt sehr wenig biblische Grundlage hat. Also dass die Bibel uns ja auffordert zu Apologetik und dass sie auch manche Argumente macht, wie zum Beispiel das Kontingenzargument in Hebräer 1, Vers 3, habe ich erst vorgestern gelesen. Da steht, dass ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es da gesagt wird, aber dass durch die Kraft Gottes in Jesus die Welt zusammengehalten wird oder das Universum zusammengehalten wird, also dass irgendwie Gott durch seine Kraft das ganze Sein oder das ganze
Universum. Ja, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft.
Genau so, trägt, ja genau, trägt. Und da dachte ich auch irgendwie so, okay, tragen klingt schon wie so ein Fundament irgendwie. Also er ist sozusagen, also dass es Gott gibt, es muss ihn geben, damit wir sozusagen darauf bauen können. Was ja auch irgendwie ein Argument ist, so ein bisschen. Oder wenn in Psalmen steht, dass Gott die Grundfesten der Erde festsetzt, das ist ja auch irgendwie sowas Richtung Fundament. Ein bisschen Bild ja gesprochen. Aber ich glaube auch, dass die Bibel öfter mal Argumente den Menschen gibt, um darüber nachzudenken. Und dass wir auch aufgefordert werden, die Hoffnung, die in uns ist, anderen Menschen mitzugeben. Und das tue ich halt durch Apologetik unter anderem. Deswegen, ja.
Aber da spannende Gedanken, ja. Also diesen Unterschied zwischen evidential und presuppositional, das ist natürlich auch wieder eine Nischendiskussion,
ja, genau,
die in der Apologetik gültig ist.
Ja.
Aber ich würde dir zustimmen. Ich glaube, dass der presuppositional Ansatz nicht so gut greift, tatsächlich. Manche nehmen dann zwar dieses, ne, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott und so, und jeder Mensch weiß eigentlich, dass es Gott gibt. Ich bin mir da nicht sicher, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie das gemeint ist.
Mhm.
Also, ich kenne viele Menschen, die sagen, nee, ich weiß nicht, dass es Gott gibt. Auch nicht in meinem Herzen. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, aber wenn du noch tiefer guckst, dann weißt du das irgendwann und so. Vielleicht, natürlich glaube ich, dass in den Menschen etwas von Gott hineingelegt ist, das er finden kann. Das glaube ich schon. Ich meine, Altes Testament, er hat die Ewigkeit ins Herz gelegt und so weiter und so fort. Aber ich glaube ja nicht, dass ich sagen kann, nee, du weißt eigentlich, dass es Gott gibt, aber du verdrängst es nur.
Ja.
Das wäre so ein bisschen dieses Presuppositional, wir gehen mal davon aus, ne? Und eigentlich weißt du das ja eh schon, dass es Gott gibt und jetzt zeige ich dir, dass das Sinn macht und so.
Ja.
Ich finde da auch, Evidential ist biblischer und auch menschlicher, muss ich sagen.
Ja, genau, voll. Ja.
Also, wie mit auch unseren Argumenten hier, es geht leider ja auch immer auch um die Frage der Praxis.
Ne? Ja, genau, leider, ja.
Sonst wären die Argumente die besten, die es gibt. So, ja. In der Praxis leider nicht. Und ich allein in der Praxis merke ich, presuppositional, da gehst du halt sofort auf Konfrontation.
Ja, genau, voll, ja.
Entweder der andere stimmt deiner Grundprämisse zu oder nicht.
Mhm. Ja, genau, ja. Ja, voll, du musst das Gegenüber erstmal als Lügner darstellen, ne, und dann halt sozusagen von da aus argumentieren so ein bisschen. Und das, und auch der Presupp macht ja ein Evidential-Argument für die Existenz Gottes, indem er sagt, wir können nur erst über Gott nachdenken, weil halt Gott sozusagen das Fundament unserer Logik ist.
Ja.
Was ich auch wieder so ein bisschen mit dem Kontingenzargument zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, aber ich finde das ganz spannend, so ein bisschen auch darüber nachgedacht, wie Logik mit dem Kontingenzargument zusammenhängt. Das fand ich einen relativ spannenden Gedanken. Wollen wir da noch reingehen? Oder, also ich will auch jetzt nicht in einen Rabbit Hole zu tief eindringen. Aber
nee, wir können ja mal die erste Schicht im Rabbit Hole.
Ja, genau, so ein bisschen haben. Die ersten Hasen streicheln, ja gut. Also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und da bin ich gar nicht fest drin in diesem Gedanken, aber ich habe gehört von Alexander Proust, dass er auch argumentiert, wenn du sozusagen dieses Prinzip des hinreichenden Grundes, worauf das Kontingenzargument basiert, ablehnst, dann wird es für dich sehr schwer werden, logisch zu argumentieren, weil du halt auch für jedes Argument, was du bringst, musst du ja eine Erklärung haben. Also ich sage hier, ich mache heute das und das, weil das und das. Oder ich sehe das so und so, weil so und so. Also das heißt, auch meine Argumente sind kontingent. Also sie brauchen irgendwie eine Erklärung und sind abhängig von einem anderen Argument oder von von etwas anderem außerhalb von dir selbst. Und deswegen, wenn du dieses Prinzip ablehnst, hast du eigentlich keinen Grund mehr, warum deine Argumente irgendwie zurückverfolgbar sein sollten. Also wo ist dein Fundament irgendwann, wo du sagen kannst, okay, hier, ich habe heute mit Dave ein cooles Gespräch, weil er mich angeschrieben hat, angeschrieben, weil er geboren wurde und so zurückreichend. Und wie gesagt, David Hume kommt dann irgendwann darauf, dass halt das Universum sozusagen das Fundament von allem ist. Aber ich glaube, das kann man leicht widerlegen. Heutzutage mit moderner Kosmologie. Ja, aber ich war mir immer nie ganz sicher, kann man das so machen? Also kann man sagen, dass Argumente auch in irgendeiner gewissen Weise kontingent sind? Da habe ich einfach viel drüber nachgedacht und fand das einen spannenden Gedanken. Ich meine, wenn Alexander Proust oder irgendwer anderes das sagt, dann glaube ich das erstmal, weil ich selbst kein Philosoph bin oder sowas. Aber hast du schon mal was Ähnliches gehört? Oder
ja, ich kenne den Gedanken schon. Ich finde interessant, ich glaube, Plantinga hat es mal formuliert, hat gesagt, wenn du vom reinen Naturalismus ausgehst, warum solltest du deinen eigenen Gedanken trauen?
Ja.
Also das ist eigentlich ähnliche Richtung. Also welchen Grund hättest du denn zu sagen, die neurologischen Prozesse in deinem Gehirn, wenn das tatsächlich nur ein Zufallsprodukt ist, sind dann wahr?
Ja.
Also sie können praktikabel sein, sie können zum Überleben beitragen. Das schon. Das ist ja dann wieder evidential. Also wenn man, da könnte man als Gegenargument sagen, ja, ich glaube, dass das wahr ist, weil es sich halt bewahrheitet.
Ja.
Also weil es zeigt, dass ich mit diesen logischen Schlüssen tatsächlich mich anpassen kann an die Umwelt, dass ich interagieren kann mit der Umwelt, dass die Ergebnisse rauskommen, die ich mir vorher vorstelle und so weiter und so fort. Aber das ist alles evidential.
Ja.
Und man könnte dann sagen, ja, aber das heißt noch nicht, dass es wahr ist. Besonders wenn wir dann auf Logikebene gehen. Das heißt nur, dass es zur Anpassungsfähigkeit führt. Und zum Überleben führt. Das würde ja niemand bezweifeln. Auch im Naturalismus, ne, das funktioniert ja, das Überleben. Ja. Aber das heißt eben nicht, dass es wahr ist. Und das heißt, warum solltest du deinen eigenen Gedanken trauen, wenn das ein Zufallsprodukt ist?
Ja, voll, ja.
Du könntest dich auch selbst in die Irre führen.
Ja.
Obwohl es für dich als wahr suggeriert wird.
Ja.
Also von dem her, genau. Also diese Richtung kenne ich schon.
Ja.
Finde ich ein sehr starkes Argument. Also gerade eben im materialistischen Naturalismus zu sagen, was ist dann dein Grund? Und das ist ja das Interessante eigentlich bei fast allen klassischen apologetischen Argumenten, weswegen ich auch das Kontingenzargument und das ontologische Argument so spannend finde, weil sie viele, viele Schritte überspringen und sagen, wir gehen mal auf den Kern, auf den fast alle Argumente kommen. Am Ende musst du immer zu etwas zurückdenken, ne, sei es das kardam-kosmologische Argument oder das Moralargument. Auch da macht man das ja. Ne? Wir können Moralphilosophie zurückdenken. Am Ende ist die Frage, aber vor wem bin ich dann schlussendlich voll verantwortlich? Ja. Und wer ist die schlussendliche volle Autorität über das Gute und das Böse? Also das ist eigentlich immer so ein, finde ich, so ein Muster in diesen klassischen Argumenten. Man geht zurück auf einen gewissen Grund.
Ja. Ja, voll. Ja.
Von dem her glaube ich, dass das ein absolut schlüssiger Gedanke ist, das auch bei Logik zu machen.
Mhm.
Ja, ich meine, glaube ich auch. Ob dann das jetzt beim Universum macht, du hast schon gesagt, das kann man leicht widerlegen. Naturgesetze ist das Gleiche. Da würde ich fragen, aber woher kommen die dann?
Ja.
Ja, wenn es keinen Raum, keine Zeit, keine Materie gab. Und du sagst, es gab Gesetze. Jetzt sind die kontingent oder notwendig.
Ja, genau.
Also das ist schon interessant, finde ich, dass man gleich diese Schritte überspringt und sagt, ja, das ist die Frage. Das ist die eigentliche Frage. Ist es kontingent oder ist es notwendig?
Ja, genau.
In der Moral ist es für mich das Gleiche. Ne? Ist das Gute in sich selber wahr? Ne? Da gibt es dieses Euthyphron-Dilemma.
Ja, ja.
Ne? Ist das in sich selber notwendig und so weiter? Würde ich sagen, nee, ist eigentlich auch kontingent, ne? Aber irgendwie auch nicht. Und dann kommt man eben drauf, naja, man muss das vereinen im Wesen Gottes, in einem notwendigen Wesen.
Ja.
Ne? Und dann wird auch die Moral, sag ich mal, notwendig und eben nicht kontingent, weil es in diesem notwendigen Wesen verankert ist.
Ja.
Ja, also ich finde, das Kontingenzargument ist so ein Argument, das kannst du so in alle Argumente so mit
so reinschieben. Leben. Ja. Ja, genau. Ja, voll. Ja. Und ich finde es irgendwie spannend, als du darüber nachgedacht hast, oder als du gerade so ein bisschen erzählt hast über die verschiedenen Argumente, dass sie alle Argumente uns immer mehr auch zeigen über Gott. Und ich finde es irgendwie so einen spannenden Gedanken, dass das Kontingenzargument beispielsweise zeigt, dass sozusagen in Gott ist die höchste Existenz. Also Gott ist sozusagen schon fast wesensgleich mit seiner Existenz irgendwie. Ich finde den Gedanken sehr schwierig, aber da gibt es von William Lane Craig, Aseity, oder wie man es ausspricht, ein Buch zu, also sozusagen, wie Gott seine Existenz in sich selbst gründen kann. Aber das zeigt also ein bisschen, dass Gott Existenz selbst ist, also dass er mit seinen Attributen wesensgleich ist. Das sagt ja auch Johannes, dass Gott Liebe ist.
Ja.
Und ich glaube auch, dass Gott, also dass das Gute ist. Also Gott ist Gutheit. Also er ist wesensgleich mit seinen Sachen. Und ich finde das irgendwie so einen starken Gedanken, wo man, glaube ich, als Nichtgläubiger oft gar nicht drüber nachdenkt viel. Also was Gott überhaupt ist. Vielleicht denken manche irgendwie an so einen alten Mann im Himmel, der versucht, Frauen zu unterdrücken oder irgendwas Ähnliches. Aber dass Gott eigentlich wirklich diese vereinte Gutheit, Existenz in sich selbst Logik vereint und so irgendwie so ein sehr abstraktes, aber auch so ein sehr schönes Konzept irgendwie ist. Finde ich immer spannend nachzudenken einfach, dass diese Argumente alle immer sehr, sehr gute Fragen stellen und uns mehr über das Wesen Gottes nachdenken lassen.
Diese ontologische Frage ist tatsächlich auch eine sehr wichtige. Ich glaube, wir könnten da jetzt noch...
Ja, voll.
Im Islam zum Beispiel wird das auch relevant. Weil wenn man den Koran sich anguckt und welche Eigenschaften der Koran hat, dann könnte man die Muslime fragen, wie viele Götter habt ihr? Und dann sagen sie natürlich einen Gott. Und dann sagt man aber, okay, aber der Koran hat dieselben Eigenschaften wie Allah, ne? Ewiges Buch und so weiter.
Ja.
Ist Allah seine Eigenschaften? Dann irgendwie ja, ne? Ist die Summe aller seiner Eigenschaften? Okay, aber der Koran irgendwie hat dieselben Eigenschaften und so. Ne?
Ja.
Dann kann man darauf kommen, ne? Dann wird es schwierig.
Ja.
Und das ist ein sehr guter Punkt, ne? Zu sagen, Gott ist die Summe seiner Eigenschaften. Das heißt, das Gute und die Liebe werden aus ihm extrahiert, um eben nicht, wie Euthyphron sagt, das ist noch ein Standard über ihm.
Ja.
Ne? Ja. Sondern dazu muss Gott notwendig sein. Wenn Gott kontingent wäre, dann ist das alles Quatsch.
Ja.
Das ist ja oft, was alle sagen, ja, aber wer hat dann Gott geschaffen, wenn Gott alles geschaffen hat? Das ist eine Unsinnfrage, weil das das verzögert eigentlich nur die Antwort. Ja, und sagt, okay, ja, dann gibt es halt einen Gott, der über Gott steht. Aber wir reden ja von, so laut Anselm, ne, von dem Wesen, über das größer hinaus nichts gedacht werden kann.
Ja.
Also gibt es keinen Gott über diesem Gott.
Ja. Ja.
Also wir können diese ganzen Schritte überspringen. und es gibt diesen Gott, über den größer nichts gedacht werden kann.
Ja. Ja, genau. Glaube ich auch. Ja.
Richtig gut, Merlin.
Voll spannend, ja.
Das hat Spaß gemacht.
Ja, ja, voll. Also echt. Ich kann auch noch viel weitermachen.
Man hat so wenig Menschen oft, mit denen man über diese Argumente sprechen kann.
Ja. Ja.
So auf der Straße. Wollen Sie mit mir über das ontologische Argument?
Nein, okay, oder? Genau. Die größte Pizza der Welt. Ja. Ja, stellen Sie sich vor.
So müsste man sie eigentlich locken, ne?
Ja, genau. So
die
ja,
großartigste Pizza der Reden, die man sich denken kann.
Ja.
Richtig gut. Ja, ich hoffe, dass es nicht nur uns Spaß gemacht hat, sondern auch den Zuhörern und Zuschauern. Zwei vielleicht neue Argumente gelernt. Das waren jetzt auch nur Anstöße, sag ich mal, von diesen Argumenten. Ihr habt schon gemerkt, das ist natürlich auch sehr tiefe Literatur. Ihr könnt da auf jeden Fall euch weiter einlesen. Ich habe hier zum Beispiel so ein Buch liegen, Philosophical Foundations for Christian Worldview, von den beiden Schwergewichtlern Moreland und Craig.
Ja.
Ne? Sowas hier zum Beispiel. Da werdet ihr merken, okay, krass. Da gibt es so diese Gedanken, die wir heute auch hatten und viel mehr. Und da seht ihr, wie tief und wie komplex das wird. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle, Merlin.
Ich bedanke mich auch, Gespräch. Ja. Das war echt toll. Ja.
Und danke fürs Zuschauen und Zuhören. Genau, wer weitere Folgen möchte, kann das auf Spotify oder YouTube sich reinziehen. Ihr könnt natürlich bei Merlin auch reingucken. Wir gucken, dass wir das verlinken hier. Mackie Believes. Findet ihr Shorts und Videos oder auf Instagram auch Textbeiträge zu verschiedenen Argumenten und zu verschiedenen Glaubensaussagen, könnt ihr gerne reinschauen. Ansonsten gerne auch auf unserem Blog apologetik-projekt.de, da haben wir auch zum Beispiel einen Blogartikel über das Kontingenzargument und über das ontologische Argument. Da findet man auch noch Sachen verschriftlicht. Ich glaube, ich habe alles abgearbeitet. In diesem Sinne, Regenrinne, alles Gute euch. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.